Heute Morgen lesen wir 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Hört das Wort des Herrn. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig, sie sücht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Amen.
Amen.
Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir kommen zu dir durch den einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, dem Mensch Christus Jesus. Wir danken dir, dass in ihm alle Fülle der Gottheit wohnen sollte. Möge unser Nachdenken über ihn zu wahrer Anbetung und einem heiligen Lebenswandel führen. Dir sei aller Ehre. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Man sieht sie in Deutschland nicht so oft wie in Großbritannien, aber vielleicht kennt ihr die Nestlé-Süßigkeit Rollo. Es ist ein mit Schokolade überzogenes Karamellbonbon. Sie sind in Großbritannien sehr beliebt. So sehr, dass der Werbeslogan für sie über 23 Jahren lautete: Liebst du jemanden genug, um ihm deinen letzten Rollo zu geben? Natürlich ist das nicht ernst gemeint, aber der Slogan deutet auf eine tiefe Realität hin. Die Liebe der Welt ist oberflächlich. Die Vorstellung der Welt von Liebe lässt sich daran messen, wie man Süßigkeit verteilt. Brüder und Schwestern in Christus, unser Vers und die umliegenden Verse rufen uns zu einer unendlich höheren Art von Liebe auf. Wenn wir wahre christliche Liebe, christusähnliche Liebe zeigen wollen, dann lautet der Slogan: Liebst du jemanden genug, um ihm deinen letzten Tropfen Blut zu geben? Bevor wir in der Vers für heute eintauchen, möchte ich nur ein paar Fragen stellen. Wann hast du das letzte Mal jemandem gesagt, dass du ihn liebst? Hast du dich in den letzten 4 Wochen wirklich bemüht, mehr Geduld mit dieser Person zu haben? Hast du dich in den letzten 4 Wochen angestrengt, um dieser Person Freundlichkeit zu zeigen? Hast du dir für diese Person wirklich das Beste in allen geistlichen und zeitlichen Dingen gewünscht? Hast du aufrichtige Freude empfunden, als du gesehen hast, dass diese Person gute Dinge empfängt? Hast du versucht, ihre Bedürfnisse vor deine eigenen zu stellen und auf sie sanft und demütig zu reagieren? Wenn nicht, warum nicht? War das nicht der Inhalt der vorherigen Predigt zu diesem Abschnitt? Brüder und Schwestern, wir wissen, dass die Welt gerne über die Liebe spricht, aber wir sollen die Liebe leben. Was wir heute Morgen betrachten, sollte nicht nur dazu führen, dass wir alle zustimmen und sagen, ja, wahre Liebe ist wirklich großartig, nicht wahr? Wir sollten gedemütigt und herausgefordert werden durch das, was wir hören. Denn der Heilige Geist hat durch Paulus bereits sehr deutlich gemacht, dass wir ohne Liebe nichts sind. Also, schnallt euch an. Wir sind nicht für ein sanftes Gespräch hier, wir sind hier, um zu lernen, wie man ein Leben führt, das Gott angenehm und für unsere Mitgläubigen nützlich ist. Wie beim letzten Mal werden wir jedes in unserem Vers erwähnte Merkmal durchgehen, erklären, was es bedeutet, es im Leben Christi sehen und dann praktische Anwendungen ziehen. Das erste Merkmal der Liebe, das wir in Vers 5 finden, lautet: Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Wie beim ersten Merkmal der letzten Predigt mag dies als eine ungewöhnliche Eigenschaft erscheinen, die Paulus hier erwähnt. Denn ist wilder Spontaneität nicht wunderbar romantisch? Schwestern, bebt euer Herz nicht ein wenig bei dem Gedanken, dass euer Mann unverhohlen und demonstrativ seiner Zuneigung mit einem extravaganten Geschenk oder einem Akt leidenschaftlicher Hingabe zeigt? Kommt nicht ein Gefühl der Freude darüber auf, wie sich die Liebe in rückhaltloser Hingabe offenbart? Und ist nicht etwas davon auch in Gottes Liebe enthalten? Siehe dir das Verhalten des Vaters in Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn an. Dieser ältere, wohlhabender Mann meidet jeden Anschein von Würde, um seine Freude über die Rückkehr seines Sohnes zu zeigen. Versucht der Herr Jesus nicht, uns zumindest teilweise etwas von Gottes Liebe zu bußfertigen Sündern in diesem Gleichnis zu lehren? Die Liebe sollte uns bereit machen, ins Extreme zu gehen. Ich glaube nicht, dass diese beiden Dinge im Konflikt miteinander stehen. Wahre christliche Liebe kann sowohl anständig in ihrem Verhalten als auch tief leidenschaftlich sein. Die beiden können nebeneinander existieren. Es ist vertretbar, dass Paulus' Ansicht etwas weiter gefasst ist, nämlich darauf, wie sich die Liebe auf unseren Umgang mit allen Menschen auswirkt. Es gibt eine weitere Passage, in der Paulus das richtige Verhalten beschreibt und gleichzeitig eine Definition von Liebe bringt. Sie findet sich in Römer Kapitel 13, Vers 7 und 8. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Es ist klar, korrektes Verhalten bedeutet, dass wir denen, die es verdienen, Ehrfurcht und Ehre erweisen. Wir verhalten uns ihnen gegenüber anständig. Liebe ist nicht unhöflich oder beleidigend gegenüber irgendjemandem. Wir haben in den letzten Monaten einige Male gehört, dass unser Leben keinen Grund zum Anstoß geben soll. Das Evangelium selbst ist für die Verlorenen schon anstößig genug. Wir müssen deshalb in dessen Anwendung nicht auch noch persönlich unliebsam sein. Im Gegenteil, Paulus würde wieder sich selbst als Beispiel bringen, um zu zeigen, wie wir unser Verhalten so handhaben können, dass es der Gesellschaft gerecht wird, in der wir uns befinden. Im 9. Kapitel dieses Briefes sagt er: Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Und hier gehen wir jetzt weiter, um zu sehen, wie der Herr Jesus Christus diese Qualität bewiesen hat. Erstens, als Jesus vom Teufel versucht wurde, weigerte er sich, eine schamlose Selbstdarstellung zu betreiben. Die rücksichtslose Versuchung Gottes war kein angemessenes Verhalten für jemanden, der sein Volk liebte und gekommen war, um an ihrer Stelle ein gerechtes Leben zu führen. Zweitens, gab es bestimmte Erwartungen, denen sich Jesus freiwillig unterwarf. Jesus wurde gegen den Willen von Johannes dem Täufer getauft. Jesus bezahlte die Tempelsteuer. In einer gewissen Weise war Jesus zumindest nicht verpflichtet, diese Dinge zu tun, aber er tat sie doch, weil, wie er sagte, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. drittens und letztens, war es nicht immer die Anschuldigung der Feinde Jesu, dieser Mann ist mit Sünden. Jesus schaffte es, der Mann zu sein, den jeder treffen wollte. In Lukas Kapitel 23 wird uns gesagt, dass König Herodes nach einer Möglichkeit gesucht hatte, ihn zu treffen. Und doch umgab sich Jesus bereitwillig mit den niedrigsten Mitgliedern der Gesellschaft und den Ausgestoßenen. So wie Jesus, als er einen Aussätzigen berührte, dass der Aussätzige ihn nicht unrein, sondern er den Aussätzigen rein machte, so lässt Jesus, wenn er sich mit den Wilden und Missmutigen umgab, sie bekleidet und mit klarem Verstand zu seinen Füßen sitzen. Diese besondere Eigenschaft der Liebe lehrt uns viele Dinge. Zuerst einmal wird die Liebe beeinflussen, was wir zu anderen sagen und wie wir es sagen. Die Liebe bestimmt, was und in welche Gesellschaft wir etwas über unsere Ehepartner sagen. Die Liebe bewirkt in uns, diskret zu sein, nicht in hysterische Ausbrüche zu verfallen. Wir werden nicht zulassen, dass Emotionen ein gesundes Urteilsvermögen trüben. Die Liebe sorgt dafür, dass wir zu niemandem, am wenigsten zu einem Bruder oder einer Schwester in Christus, auf unhöfliche oder beleidigende Weise sprechen. Liebe pflegt Höflichkeit und Anstand in unserem Umgang mit der Welt und sie ermöglicht uns, dass wir ein einfühlsames Mitglied einer Vielzahl von sozialen Gruppen sind. Von höchster Priorität ist jedoch, dass die Liebe uns dazu bringt, uns so zu verhalten, dass wir wirklich danach streben, andere zu Christus zu führen. Gläubige ihm näher und Ungläubige durch das Wirken des Heiligen Geistes in Reue und Glauben zu ihm zu bringen. Wenn wir wirklich versuchen, andere für Christus zu gewinnen, dann werden wir natürlich nicht unseren eigenen Vorteil im Umgang mit der Welt suchen. Das ist das nächste Merkmal der Liebe, das Paulus erwähnt. Wenn wir auf unseren Vers zurückblicken, lesen wir, die Liebe sucht nicht das ihre. Wenn die menschliche Natur etwas ist, dann ist sie vor allem egoistisch und da sie egoistisch ist, ist sie lieblos. Es ist nicht so sehr eine natürliche Neigung, sondern ein starkes Streben nach Eigennutz, das uns definiert. Das Mittel gegen dieses abscheuliche Versagen ist die Kultivierung der Liebe, der wahren christlichen Liebe. Wenn wir nach der Art von Liebe streben wollen, die Jesus von seinen Jüngern verlangt hat, dann müssen wir lernen, unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben. Jetzt ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Paulus uns nicht verbietet, ein Interesse an unseren eigenen Angelegenheiten zu haben. Er schreibt an anderer Stelle, wie auch Petrus, dass wir gute Verwalter dessen sein sollen, was uns gegeben wurde, und das erfordert ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit für die eigenen Angelegenheiten. Aber wovon Paulus hier abrät, ist eine übermäßige Bindung an uns selbst und an das, was wir als unser Eigentum betrachten. Der Herr Jesus selbst sagte seinen Jüngern, dass sie in ihrer Sorge um Kleidung, Nahrung oder Größe nicht maßlos sein sollten. Schließlich weiß ihr himmlischer Vater von diesen Dingen. Nein, wir sollen zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen. Im Kontext ist klar, dass Paulus beabsichtigt, dass seine Leser weniger an sich selbst und mehr an andere denken. Die Liebe macht uns bereit, unsere eigenen Interessen zu vernachlässigen, um das Wohlergehen unserer Mitgläubigen zu fördern. Wie sehen wir das im Leben Jesu? Jesus sagte einmal von sich selbst, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er das Haupt hinlege. Dies ist nur ein konkretes Beispiel dafür, was Paulus den Korinthern in seinem zweiten Brief an sie erzählt. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus vernachlässigte oft den Schlaf oder das Essen, damit er mit seinem Vater im Gebet sprechen und an neuen Orten predigen könnte. War dieser Jesus auf der Suche nach persönlichem Ruhm? Nein. In Johannes Evangelium macht Jesus immer wieder deutlich, dass sein Auftrag darin besteht, den Willen des Vaters zu tun, nicht seinen eigenen Willen. In Johannes 4 sagt er, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Im nächsten Kapitel sagt Jesus, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dann in Kapitel 6 sagt er, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Natürlich müssen wir darauf achten, dass wir nicht missverstehen, was Jesus sagt. Er meint damit nicht, dass sein eigener Wille anders ist als der des Vaters. Schließlich sagt er auch, ich und der Vater sind eins. Jesus drückt lediglich den Unterschied zwischen den Erwartungen der Welt an ihn und seinem wahren Ziel aus, weshalb er Fleisch wurde und unter uns wohnte. Das kann für uns ziemlich schwer zu begreifen sein, aber es kommt darauf an, dass Jesus, der den Vater verherrlicht, sich selbst verherrlicht und, wenn er verherrlicht wird, dann ist auch sein Volk in ihm verherrlicht. Um dieses scheinbare Paradoxon besser in den Griff zu bekommen, lest Johannes 17 genau durch. Wir werden uns auf einen besonders kraftvollen Moment konzentrieren, in dem die Liebe Jesu ihn dazu bringt, nicht nach seinen eigenen Angelegenheiten zu trachten. 3 der Evangeliumsschreiber dokumentieren das Gebet Jesu im Garten Gethsemane. Uns wird gesagt, dass Jesus in Todesqualen ist, so dass er zu Boden fällt. Er schwitzte und stöhnte, aber seine Worte sind voll von dem, worüber wir hier sprechen. Die vollen Auswirkungen dessen, was Jesus aus Liebe zu seinem Volk tun wird, sind deutlich in seinem Bewusstsein. Aber Jesus sagt dennoch, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich, sondern wie du willst. Und was ist mit uns selbst? Wie sieht es aus, wenn wir diesen Aspekt der christlichen Liebe zeigen? Erstens, alle unsere Handlungen des gegenseitigen Dienstes werden aus der einzigen Motivation der Verherrlichung Gottes und des Nutzens für die Mitgläubigen geschehen. Das heißt, dass wir unsere Dienste nicht strategisch wählen, um bei anderen Mitgliedern der Gemeinde Aufmerksamkeit oder Gunst zu gewinnen. Zweitens, sind wir bereit, jede Art von Einbußen unserer materiellen Ressourcen oder unseres Rufes, um der Verbreitung des Evangeliums Christi willen zu tragen. Drittens, indem wir nicht nach unserem eigenen Vorteil suchen, streben wir zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wofür setzt du deine Energie hauptsächlich ein? Wofür verschwendest du Zeit, Geld und Gedanken? Am Mittwoch hörten wir von der Bedeutung des Strebens nach Heiligkeit, ohne die man Gott nicht sehen wird. Das vorrangige Streben nach der Gerechtigkeit Gottes ist im Wesentlichen dasselbe wie das Streben nach Heiligkeit. Zu unserem Vers zurückkommend sehen wir drittens, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Das heißt, dass die Liebe nicht leicht zum Zorn gereizt wird. Auch hier müssen wir darauf achten, dass wir nicht in die Falle tappen und glauben, dass Liebe eine passive Eigenschaft ist, die alles an sich vorbeigehen lässt und von nichts aufgewühlt wird. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, wie Paulus sich verhielt, als er durch Athen ging. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Paulus sagt uns, dass Liebe nicht so leicht erbittert werden kann, und doch war er sehr aufgewühlt. Wie können wir diese Dinge in Einklang miteinander bringen? Dies ist ein häufiger und tragischer Fehler, den viele Menschen hinsichtlich Gott begehen. Sie zitieren die Schrift und sagen, Gott ist Liebe. Und aus dieser Aussage schließen sie, dass es keine Hölle geben kann, da ein liebender Gott niemanden an einen solchen Ort schicken könnte. Aber das ist eine vorsätzliche Selbsttäuschung. Ich könnte mich selbst an einen liebenden Menschen betrachten. Vielleicht denkst du sogar, dass ich ein liebender Mensch bin, aber ich hasse Bananen. Die Frage ist also nicht, ist Gott Liebe? Die Frage sollte lauten, was liebt Gott? Die Antwort ist, dass Gott das Liebliche liebt. Gott liebt nicht Unehrlichkeit, Gier, Diebstahl, Stolz. Dies zu tun würde bedeuten, Dinge zu lieben, die mit der Liebe nicht vereinbar sein können. Die Frage ist eben nicht, wie kann ein liebender Gott jemanden in die Hölle schicken? Die Frage ist, wie kann ein liebender Gott stolze, perverse, egozentrische Menschen in den Himmel lassen? Solche Menschen gehören dort einfach nicht hin. Sie sind mit dem Himmel inkompatibel. Preiset unseren gnädigen Gott, er hat einen Weg gefunden. Und das zeigt noch einmal, dass er ein Gott der Liebe ist. Um dieses Merkmal auf die grundlegendste, fast trivialste Ebene zu bringen, können wir den von der Welt geprägten Satz verwenden. Ach, ich kann nicht länger wütend auf dich sein. Es klingt ein wenig scherzhaft, aber es steckt ein gewisses Maß an Wahrheit darin. Matthew Henry erklärt es so, die Liebe korrigiert eine Schärfe des Temperaments, versüßt und erweicht den Geist, so dass er nicht plötzlich heftigen oder lang andauernden Zorn empfindet. All dies heißt nicht, dass es nicht häufig zu Vorfällen kommt, zu äußeren Provokationen verschiedener Art, aber die Liebe lässt sich nicht provozieren. Sie siegt über alles, lässt sich nicht verärgern und verharrt sich nicht in bitterem und unerbittlichem Zorn. In allen Prüfungen schaut sie auf Jesus, ihr großes Vorbild, und ist mehr als ein Überwinder in seiner Liebe. Denke an den Herrn Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde. Denke an die Provokationen, den schamlosen Verrat des Judas, die Heuchelei des bewaffneten Pöbels, der kommt, um ihn nachts festzunehmen, wenn er doch tagsüber hätte leicht im Tempel gefunden werden können. Die Illegalität des Prozesses im Haus des Hohen Priesters, die abscheuliche Verachtung und Verhöhnung, der bösartige Missbrauch, dem er ausgesetzt war. Und dann denken daran, dass, wie er Petrus sagte, meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Zu jedem Zeitpunkt hätte Jesus seine Spötter und Schänder in die ewige Verdammnis werfen können. Aber Liebe lässt sich nicht so leicht erbittern. Um dies auf uns selbst anzuwenden, fragen wir uns zunächst, ob unsere Liebe zu Gott bedeutet, dass wir zur Empörung gereizt werden, wenn wir die eklatante Bosheit der Welt um uns herum sehen. Wir brauchen uns die Welt gar nicht anzusehen. Wir müssen gar nicht so weit schauen. Es reicht schon, wenn wir nach innen schauen. Werden wir erbittert und beunruhigt, wenn wir unsere eigene Sündhaftigkeit sehen? Können wir uns beschweren wie Paulus? Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist, denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Die christliche Liebe hasst, was Gott missfällt. Im Umgang mit Mitgläubigen können wir diese Qualität jedoch konstruktiver anwenden. Die Gewohnheiten oder Charakterzüge eines Bruders oder einer Schwester in Christus, die dich so richtig stören, du weißt, was ich meine, auch wenn ich nicht weiß, an wen du denkst, Liebe lässt sich nicht so leicht erbittern. Du darfst dich nicht über jede geringste Kleinigkeit ärgern. Wenn das Ärgernis jedoch tatsächlich besteht, muss deine Reaktion in Intensität und Dauer angemessen sein. Die christliche Liebe sucht gerne Versöhnung. Bitterkeit und Wut können nicht in einem Herzen leben, das von der Liebe zu Christus und seinem Volk erfüllt ist. Wenn sie lebendig und aktiv ist, wird sich die Liebe wegbewegen, um Provokation zu vermeiden. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist durch das vierte und letzte Merkmal in unserem Text. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Es ist zutreffend, dass der liebende Christ es nicht vermeiden kann, viele Dinge zu kennen, die böse sind. Wir können sie mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Ohren hören. Die Liebe blendet uns nicht, so dass es für uns unmöglich ist zu sehen, dass solche Dinge geschehen. Sie nimmt uns auch nicht unseren Verstand oder unsere Sinne, aber die Liebe vermutet nichts Böses, wo nichts Böses ist. Noch nimmt sie etwas an, was sie weder gesehen noch gehört hat. Das ist es, was die wahre Liebe völlig zerstört, das Wurzel und Ast abreißt, alles in der Vermutung von etwas, was wir gar nicht wissen. Sie wirft alle Eifersucht, alle bösen Schlussfolgerungen, alle Bereitschaft, das Böse zu glauben, über Bord. Sie ist offen, ehrlich und arglos. Wiederum sagt Matthew Henry, die Liebe wird kaum der schlechten Meinung eines anderen nachgeben und sie wird es nur mit Bedauern und Widerwillen tun, wenn die Beweise widerspruchsfrei sind. Daher wird sie niemals den Verdacht auf etwas Böses weitersagen und sich aufgrund bloßer Erscheinungen eine schlechte Meinung bilden oder einem Verdacht nachgeben, wenn keine Anhaltspunkte dafür vorliegen. Sie wird nicht die schlimmsten Dinge konstruieren, sondern das beste Gesicht machen, das sie machen kann, unter Umständen, die keinen guten Anschein haben. Die Liebe ist sich also der Existenz des Bösen bewusst, versucht aber nicht, Anklagen gegen einen Gläubigen damit zu erheben. Das Wort zurechnen und viele verwandte Wörter finden sich in Römer Kapitel 4. Hier zeigt Paulus, dass die Erlösung allein aus Gnade durch den Glauben allein geschieht. Er macht deutlich, dass Gott sozusagen Konten führt. Wenn Gott sieht, dass jemand, dem er den Glauben gegeben hat, ihn in die Tat umsetzt, das Beispiel des Paulus ist Abraham, dann schreibt er das auf seinem Konto als Gerechtigkeit nieder. Es ist diese Idee, jemanden etwas gut zu schreiben, die wir in unserem Text in diesem Merkmal sehen. Die Liebe führt keine lange Liste all der unfreundlichen Dinge, die die Menschen getan haben. Liebe ist nicht nachtragend. Können wir sehen, wie Jesus diesen Aspekt der Liebe demonstriert? Nun, auf einer herrlichen Skala sehen wir es in 2. Korinther 5, wo wir Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete, lesen. Und der Herr Jesus spiegelt diese Eigenschaft auf spezifischere und praktischere Weise wider, in der Art und Weise, wie er mit der Region Galiläa das Zehnstädtegebiet umgegangen ist. In Markus 5 kommen die Menschen der Region nach der Heilung eines dämonenbesessenen Menschen zu Jesus und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Und Jesus erfüllte ihre Bitte. Er geht und wir konnten durchaus denken, dass er, nachdem sie ihn einmal abgelehnt hatten, er nie wieder dorthin zurückkehren würde. Sie haben ihr eigenes Schicksal besiegelt. Aber nein. Zwei Kapitel später lesen wir dies. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa mitten im Zehnstädtegebiet. Auch hier vollbringt Jesus ein wunderbares Wunder der Heilung, aber seht, wie die Menschen dieses Mal drauf reagieren. Markus 7, Vers 37 sagt, und sie gerieten im höchsten Maß außer sich und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Welch eine Veränderung. Es ist wie ein Mini-Abbild der Erfahrung eines jeden Gläubigen. Wir lehnen Gott ab, aber er kennt seine Auserwählten und er kommt zu ihnen, öffnet blinde Augen, öffnet taube Ohren, gewährt geistliches Verständnis. Sie sehen das Wunder des Evangeliums und werden dazu gebracht, es in seiner ganzen Fülle anzunehmen, sodass sie nun zurückblicken und sagen können, er hat alles wohlgemacht. Mit David in Psalm 32 können wir wirklich sagen, glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Brüder und Schwestern, diese Eigenschaft ist sicherlich eine der schwierigsten. Vergebung, wenn sie echt ist, muss ein vollständiger Akt sein. Wenn du jemanden vergeben hast, dann ist es, was begangen wurde, vollständig erledigt. Es darf unser Urteil über diese Person nicht mehr beeinflussen. Wahre christliche Liebe wird es dir einfach nicht erlauben, diese Vergehen für den zukünftigen Gebrauch abzuspeichern. Das ist so schwierig, aber es ist absolut notwendig. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn eine Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Jesus beendet sein Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht in Matthäus 18 mit diesen Worten. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Siehst du, diese Eigenschaft der Liebe ist nicht optional. Du hast einfach keine Wahl in dieser Angelegenheit. Wenn du den Herrn bittest, vergib uns unsere Schulden, dann musst du auch bereit sein, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben, zu sagen. Und so schließen wir diesen Text und richten unseren Geist auf den Tisch des Herrn. Aber bevor wir dorthin gehen, muss ich mit allen unbußfertigen Sündern sprechen. Gott ist ein Gott der Liebe. Das ist eine wunderbare göttliche Eigenschaft. Aber ihr müsst verstehen, was wir bereits gesagt haben. Gott liebt das Liebliche und er hasst das Hassende. Ein liebender Gott muss das Böse bestrafen. Es ist zwar wahr, dass die Liebe Gottes nicht leicht zu erbittern ist, aber das bedeutet nicht, dass die fortgesetzte Rebellion gegen ihn erfolgreich sein wird. Das war der Fehler der Israeliten in der Wüste, als sie versuchten, die Liebe des Herrn zu prüfen. Diese Generation ist nie zur Ruhe ihres Herrn eingegangen. Lerne aus ihrem vermessenen Fehler. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Beweise stattdessen die herrliche Wahrheit, dass Gott den Glauben an ihn dir als Gerechtigkeit zurechnet, anstatt ihnen ihre Sünden anzurechnen. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Und so zurück zum Tisch des Herrn. Glaubende, wieder einmal, welche wunderbare Liebe sehen wir hier in unserem Herrn Jesus Christus. Wie wunderbar, dass Christus sich dem Willen seines Vaters in jeder Hinsicht unterstellt hat. Welch herrliches Gewand der Gerechtigkeit hält er bereit, um seine Braut zu kleiden. Wie wunderbar ist es, die geduldige Liebe Gottes zu kennen. Wie sehr er uns erträgt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, denn er kennt unser Gebilde. Gedenkt, dass wir Staub sind. Wie wunderbar ist es, dass unsere Sünden auf das Konto Christi gelegt wurden und er die gesamte Schuld bezahlt hat. Brot und der Wein sprechen von dem unschätzbaren Wert, weit mehr als vergängliches Silber oder Gold, der Bezahlung der Sünde durch Christus. Und seine Gerechtigkeit wird stattdessen uns angerechnet. Wir kommen mit einer heiligen Freude an den Tisch und versuchen, der Liebe Christi in all ihrer Fülle zu folgen. Amen. Amen.